Na hallo, neue Woche, neue Folge Wieso, Weshalb Album, der 88.6 Rot-Weiß-Rock-Podcast, wo ich diese Woche mit Hexboiler über ihr neues Album Bock auf Stress plaudern darf. Gehen wir's an.
Hallo, hallo, Test, Test.
Test, 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 Test. Ist gut.
Test, Test. Wow, klingt gut.
Heute bei Wieso, Weshalb Album Hexboiler.
Hallihallo. Ah, es geht schon wirklich los.
Ja, na sicher.
Okay, das sieht ihr, aber doch, die riecht mir noch eine.
Brauchst noch eine Minute.
15.29, 15.30 kurz Kast.
Perfektes Timing, okay, bitte.
Okay, alright, sorry. So, I'm here.
Erzähl sie mal, wer seid ihr, was macht ihr, was führt euch hierher?
Also, ich bin der Andi von Hexboiler. Ich spiele Schlagzeug und singe, schreibe einige Songs auch für die Band und wir sind heute hier, weil wir unser Album promoten, würde ich jetzt mal sagen. Das Album Bock auf Stress, das kommt nächste Woche Freitag raus.
Am 5. Dezember.
Korrekt.
Ich bin der Thomas, spiele Bass und singe und ja, wir sind gemeinsam Hexboiler und sind ein Heavy-Metal-Punk-Rock-Duo.
Was mir auffällt, ich meine direkt, ihr beide singt ja. Du spielst Schlagzeug, du spielst Bass. Warum keine Gitarre?
Überflüssig, zumindest bei dieser Art von Musik, was wir machen. Aber da kommen wir wahrscheinlich schon zur Anfangsgeschichte. Also wir haben sie ja damals irgendwie kennengelernt in meinem alten Proberaum. Haben gejammt mit Schlagzeug und Bass. Dann haben wir das Ganze in Thomas seinen Proberaum verlagert. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, hey, eigentlich ist zu zweit ganz cool und wir dachten, wir sind da irgendwie federführend in der Idee, ein Duo aus Bass und Schlagzeug zu machen. Das war natürlich nicht so. Es gab schon sehr viele Bands vor uns, die diese Konstellation hatten. Und dann sind wir einfach dabei geblieben, weil es hat sehr viele Vorteile, zu zweit zu spielen. Mhm. Weniger Stress mit anderen Personen. Das heißt, solange sie wir verstehen, passt es ganz gut. Genau, und so hat sich halt dann der Sound auch entwickelt und irgendwie war die Suche dann nie gegeben.
Ich finde es zum Beispiel ganz lustig, weil ich habe, also vor ein paar Wochen waren St. Grinzinger da und die haben drei Gitarren und sind, also die sind ja zu sechs und die haben drei Gitarren und jede Gitarre ist aber so, so wichtig. Darum finde ich es lustig, weil, dass ihr da seid und sagt, ja, Gitarre, braucht keiner.
Ja, man muss halt dann die Songs natürlich dementsprechend schreiben oder vielleicht sogar ein bisschen anders denken, also den Bass in den Vordergrund zu machen. Und der Bass klingt ja schon mehr nach E-Gitarre, also es ist so ein bisschen eine Mischung.
Voll. Und wenn man sich, oft wünscht man sich einfach ein Solo oder so, ein Gitarrensolo in diesem Part, dann muss man sich etwas anderes überlegen.
Wer braucht ein Gitarrensolo, wenn es ein Schlagzeugsolo gibt? Ne?
Zum Beispiel.
Ja, es ist immer
Gesangssolo. Dann sind wir ein bisschen gebunden, ja.
Andi, du hast vorher gesagt, für die Art von Musik, die ihr macht, ist das perfekt. Was macht ihr für Musik?
Wir machen, wie der Thomas wahrscheinlich schon erwähnt hat, punklastigen Metal-Noise-Krack zu zweit oder so.
Aber gehen wir mal einige Schritte zurück. Wo habt ihr euch kennengelernt? In deinem alten Proberaum?
Richtig, genau. Das ist in der alten Heimat. Das ist in Oberösterreich. Genau, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Das bleibt ein bisschen mystisch. Da haben wir sie kennengelernt. Aber wir haben damals schon irgendwie, also wir kommen vom Land und das Dorf A, da bin ich her, und Dorf B ist der Thomas her und die liegen 10 Minuten auseinander.
Was heißt Dorf ungefähr?
Dorf, 4000 Einwohner. Also ich glaube, es gibt mehr Mastsäue als
Einwohner. Yes.
Genau, und wir sind ein bisschen unterschiedlich alt. Ich glaube, der Thomas ist 3 Jahre älter als wir. Also wir kommen aus benachbarten Dörfern, haben somit auch irgendwie dieselben Bands gehört, was er zumindest in der Nähe gegeben hat. Und erst durch Zufall, ganz viele Jahre später, also da waren wir beide schon erwachsen, eben in meiner ersten Bude halt und in dem Proberaum, haben wir sie das erste Mal so richtig kennengelernt. Und dann sind wir halt drauf gekommen, okay, wir kennen den und den und eigentlich kennt man sie eh schon, obwohl man sie persönlich noch nie so wirklich getroffen hat. So hat es dann ein bisschen begonnen.
Und war das dann direkt Hexboiler?
Ja, schon. Voll.
Doch.
Also ein paar Probe-Sessions und ein paar Wochen, Monate später. Voll.
War das die Band, genau.
Du hast gesagt, also Andi, du hast gesagt, zu zweit ist es halt leichter. Ich kann mir vorstellen, dass es zu zweit vielleicht manchmal sogar ein bisschen mehr, also ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen, dass es vielleicht sogar ein bisschen mehr kriselt, weil es wirklich vielleicht manchmal eine Meinung A und eine Meinung B gibt. Wie kommt man dann zu einem Kompromiss oder wie funktioniert das bei euch?
Also wir sind beide schon sehr konfliktscheu und kompromissbereit, würde ich jetzt einmal sagen. Also wir haben schon eine sehr enge Beziehung. Also wir können sie ja nicht in irgendeiner Lager verschanzen zum Gitarristen oder Gitarristin oder so und übereinander herfallen und schimpfen. Konfliktpotenzial haben wir eigentlich fast künstlerisch so gut wie nie. Also man geht sich irgendwann einmal am Arsch, darf man das Wort sagen.
Das schon, ja.
Aber das ist halt immer, wenn man ganz viel Zeit miteinander verbringt. Aber eigentlich läuft es ganz gut.
Aber sonst muss man
fast
eben
10 Jahre.
Vorher musikalisch dann eben argumentieren. So funktioniert das besser und dann probiert man halt aus. Und ja, da kann man diskutieren, was man will. Am Schluss muss es knallen irgendwie, also musikalisch.
Genau.
Und wie ist das? Hat er bei euch organisatorisch gesehen jeder so seine Aufgaben? Oder?
Ja, mittlerweile schon. Also jetzt sind wir ja beim 3. Album angelangt und also dieser Gedanke vom DIY, der ist immer ganz nett zu Anfangstagen. Aber mittlerweile sind wir ja mehr oder weniger Team von mehreren Personen, also vom Booking Management Label, die sind ja mehrere Personen involviert und wir haben sie dann auch eben, das ist halt vielleicht sogar jetzt der erste Nachteil zu zweit, dass die Arbeitsteilung irgendwann einmal nicht auf 3 oder 4 Personen aufgeteilt werden kann, sondern nur auf 2. Zu Anfangs habe sehr viel ich gemacht, weil ich halt eher der Organizer und der Laptop- und IT-Typ bin.
Und ich habe einen Bus gehabt.
Ja, ja, er hat einen fahrbaren Untersatz gehabt. Das war damals unser Deal, den haben wir aber mittlerweile ein bisschen verworfen. Der Thomas hat keinen Bus mehr und ich bin noch immer der Organizer.
Jetzt muss ich ein bisschen mehr machen.
Hallo, ich bin der Thomas und ich bin der Fahrer.
Ja, ja, genau. Nein, man teilt sich schon auf. Also es gibt so Dinge, ich verbringe einfach mehr Zeit vor dem Computer. Das heißt, ich kann wirklich die organisatorischen Sachen besser machen. Und Thomas kümmert sich halt auch um Merchandise. Und es gibt immer was zu tun. Alles, was vor dem Laptop passiert, passiert auf mich. Ja.
Sex, genau. Drugs, Rock'n'Roll und
Office.
Laptop.
Genau, ja. Office, Drugs und Rock'n'Roll eher.
Es sind seit eurem letzten Album 2022 rausgekommen, sind 3 Jahre vergangen. Warum?
Ja, wir haben sehr viel gespielt. Wir haben, ich glaube, seit Tokyo Drift, eben unser zweites Album, erschienen ist, waren es 170 Shows bis jetzt.
Mehr vielleicht
oder
ein bisschen, aber
circa, da. Ich glaube, letztens haben wir mal
ein bisschen mystisch beschreiben.
Ja. Zwischen 100 und 1000 Shows. Ja. Und ja, wir haben nicht viel Zeit gehabt zum Songs schreiben. Also da haben wir sie erst dann vor einem Jahr oder so im Winter 24 intensiv damit beschäftigt. Ja.
Ach so, okay. Das heißt, da waren wirklich jetzt mal, waren jetzt 2 Jahre quasi nur Konzerte und nur.
Mhm, kann man so sagen. Also wir haben dann auch nicht wirklich einen Kopf gehabt dafür für neue Sachen. Also natürlich fällt dann immer was ein oder irgendwelche Stichwörter und Riffs und so, aber ja.
Und wie passiert das? Also wie ist so euer Songwriting-Prozess? Wie fängt das an? Wie?
Also ja, meist natürlich mit einer Idee. Irgendjemand hat eine Idee.
Ja, daran scheint es aber auch schon einmal.
Ja, ja, genau. Stimmt. Und eben, irgendwann vergeht einmal die Zeit und auf einmal sind 2 Jahre rum und du denkst, fuck, hey, wir brauchen wieder ein neues Album. Und bis das Album dann geschrieben ist und rauskommt, ist ja wieder ein Jahr vergangen. Somit sind wir dann bei den 3 Jahren. Aber ja, es gibt halt so Riff-Ideen, also die schreiben ich und der Thomas meistens an der Gitarre. Wir schicken sie das dann per WhatsApp hin und her. Wir schreiben nicht so ganze Songs irgendwie am Computer und legen dann Drums irgendwie dahinter, sondern es ist so ein recht langwieriges, das falsche Wort, aber ein längerer Prozess von der ersten Idee bis zum fertigen Song am Album. Mhm. Das geht dann halt dann immer so ein bisschen mit. Es sei denn, wenn wir uns dann wirklich einmal Zeit nehmen und sagen, hey, jetzt proben wir mal eine Woche jeden Tag und schreiben diese scheiß Songs fertig, weil die Strukturen oder Ideen gibt es ja immer wieder, aber wir sind dann relativ faul, die zu finalisieren.
Entschuldigung, wenn ihr eine Idee habt, versucht ihr die dann so schnell wie es geht umzusetzen?
Ja.
Oder sammelt ihr auch so Ideen in so einem kleinen schwarzen Büchlein oder so und arbeitet die dann irgendwie ab?
Wenn's die passt? Idee, das kleine schwarze Büchlein gibt es tatsächlich. Das ist diese App mit den Sprachaufnahmen und immer muss ich mir dann nach Monaten wieder so Ideen durchhaken und denke mir, was hast du denn da genannt? Also teilweise wäre es schon ganz klug, sich Stichwörter zu machen, was man mit diesem Riff oder dieser Textzeile tatsächlich gemeint hätte damals. Aber ja, wir schauen schon, dass, hey, ich habe da eine Idee, ich schicke dir das, dann probieren wir schon gleich. Mhm. Aber eben bis zum finalen Produkt dauert es dann schon ordentlich. Mhm. Ja, okay. Bis dass der ganze Text dann fertig ist, das ist schon ein Tag vom Studio, werden die dann gemacht, so in die Richtung.
Ich habe mal gehört, dass es teilweise gang und gäbe ist, dass man den Text entweder komplett am Anfang schon macht oder komplett am Ende. Was sagt ihr? Ist da was dran?
Also ich kann mich an einen Song erinnern, wie auch mystisch bleiben. Das war am alten Album, da ist der Text zuerst da gewesen. Und dann haben wir herumprobiert, genau, was dann da dazu passt. Und das war einfach ein Jam und dann hat das gleich funktioniert. Aber grundsätzlich ist so ein Text Elemente schon vorhanden, aber eigentlich eher am Schluss, bei uns zumindest.
Fast komplett zum Schluss, genau. Also ja. Bei mir muss sich dann auch immer alles reimen und so und da gibt es noch bessere Reime. Also man könnte jeden Hacky-Text rappen, auf jeden Fall. Also
wirklich?
Ja, würde sich eins zu eins auf ein Rap-Album übertragen lassen. Kannst probieren, gerne.
Da, das ist für die nächste Podcast-Folge. Aber du verschreist nicht, nächstes Mal bringe ich dir einen Beat mit und einen Text ausgedruckt.
Sehr dann gut, passt.
Dann werden wir das umsetzen. Eure Texte, wer schreibt die von euch? Schreibt ihr die gemeinsam?
Das meiste ich vorab, aber beim Finalisieren sind wir dann auf jeden Fall zu zweit. Boah, ich würde sagen 60, 40, 70, 30. Liegen bei mir, aber der Rest, weil es mir halt einfach ein bisschen leichter fällt, ist aber nicht so, dass nicht der Thomas auch Textbausteine und Ideen beisteuert. Also das ist bei uns alles sehr
ausgeglichen.
Richtig, ausgeglichen, beziehungstechnisch harmonisch 50-50.
Das ist so farbenreich, das ist so harmonisch und wir reden über Probleme.
Wenn wir streiten sollen, musst du uns ein Bier bringen.
Warte kurz. und basieren die Texte dann auf euch? Oder ist das?
Ich würde sagen, das macht vielleicht ja unsere Texte immer ein bisschen aus. Also wir haben jetzt keine Zeigefinger-Du-Du-Texte. Es ist da wieder sogar ein Song 50-50. Also es ist natürlich Beobachtungen aus dem Alltag, aber man weiß nie, geht es eigentlich um uns oder um andere Personen oder Personengruppen. Also
das lasst ihr auch schon offen.
Ja, ja. Doch.
Hack-Spoiler. Die Hackies. Seid ihr autoaffine? Oder, woher kommt der Name? Was hat euch da geritten? Oder inspiriert?
Das Coole ist ja, Hackies hat sich dann irgendwie entwickelt. Da haben wir eine große Freude damit, dass wir eine Band haben, Bandname, der einen Spitznamen hat. Das ist schon sehr cool, finde ich. Hackspoiler hat sich so entwickelt, weil wir gesagt haben, wir machen Rockmusik für die Straße. Man soll jetzt beim Autofahren horchen können. Und dann haben wir einmal gebrainstormt und einmal auf einen Zettel geschrieben. Ja, was fällt uns denn alles zu Auto ein? Also recht autoaffin sind wir nicht. Nein. Aber Hackspoiler hat dann gleich einmal so, passt, das erste Mal vorgelesen und ein paar Mal wiederholt und dann waren wir gleich Feuer und Flamme.
Genau, und erst später sind wir draufgekommen, da sind diese beiden Buchstaben all drinnen. Und viele halten uns für eine All-Punk-Band, das sind wir auf jeden Fall nicht.
Was war das Größte oder das, ich sag mal, Intensivste, das sich seit eurem Debütalbum verändert hat?
Das Größte, also wir haben, wie gesagt, sehr viel gespielt. Also das erste Album war ja so ein richtiges Corona-Album, ich glaube 2020 im Juni rausgebracht, einen Monat später war irgendwie Lockdown oder so. Seit Tokyo Drift sehr viel live gespielt und durch diese Live-Spielerei lernt man natürlich immer mehr Personen kennen und mittlerweile katapultierte uns das schon auf sehr coole Festivals und vor allem in Deutschland und am Donauinselfest bei euch auf der Bühne. Das ist so schön, was sich ein bisschen verändert hat, dass das gerade in Deutschland auch relativ gut funktioniert und dann spielt man halt irgendwie gute Slots irgendwie um 22:30 vor 600 Personen irgendwo im Nirgendwo. In Deutschland. Das ist schon ganz cool.
Euer Debütalbum war quasi Corona-Album. Wie war das während Corona? War das eher förderlich für euch, was Songwriting und halt die Arbeit was die Arbeit an der Musik betrifft, war das eher förderlich oder eher?
Also das zweite Album ist dann gleich anschließend gekommen, eigentlich. Oder das Songwriting hat nie aufgehört. Das war vielleicht förderlich. Wir waren schon immer in diesem Mode drinnen, also weil eben live spielen nicht so gut möglich war. Ja, also Erfahrungen in dieser Pandemiezeit waren auch spannend, wie zum Beispiel markierte Xe
bei den Live-Shows.
Bei den Live-Shows. Genau, bei den Live-Shows.
Gab es ja auch so spezielle Regelungen,
genau, ja.
Die im Nachhinein natürlich sehr schwindelig waren.
Ja. War lustig.
Ja, war lustig. Förderlich war es songwriting-technisch wahrscheinlich schon. Also wir haben, jein. Also ich möchte die Zeit nicht zurückhaben, sagen wir mal so.
Mhm.
Sagen wir so.
Wir haben schon viel Zeit im Proberaum verbracht, das schon. Ja.
2020 ist eben das erste, das Debütalbum rauskommen, dann direkt 2 Jahre danach Tokyo Drift und dann war dieser Spuk Gott sei Dank vorbei und seitdem, ja, jetzt sind 3 Jahre vergangen und jetzt sitzen wir her.
Probt ihr jetzt immer noch so viel?
Ja.
Ja, jetzt schon, weil am 12.12. die erste Release-Show in der Arena in Wien ansteht und deswegen sind wir da ein bisschen, dran.
Release-Show ist ein gutes Stichwort. Reden wir ein bisschen über das Album. Euer drittes Album, Bock auf Stress, kommt am 5. Dezember raus. Es wird, ich zitiere, schneller, härter, wütender. Was macht euch so wütend?
Nix eigentlich. Ist das der Pressetext?
Ja.
Okay. Schneller, härter, wütender vielleicht nicht in der Grundstimmung oder einfach ein bisschen so, es wird schneller, härter, wütender musikalisch, würde ich jetzt mal sagen. Also es wird mehr der Rage-Mode ausgefahren, obwohl wir ja ganz liebe Typen sind.
Ich wollte gerade sagen,
so. Ja. Es ist ja so, weil du gesagt hast, so harmonisch und fad, ja. wahrscheinlich werden wir dieses Ventil haben, Band.
Ja, das stimmt.
Ist für euch dieser, ich sag mal, Rage-Mode, ist das für euch ein Ventil zum Energie rauslassen oder eher so ein Antrieb, um Energie zu tanken?
Ersteres, glaube ich. Also Rage-Mode dann eher auf der Bühne. Also das hat mit der Privatperson wahrscheinlich dann eh ganz nichts zu tun. Also wir können das dann ganz gut trennen, scheinbar. Mucke muss wild und wütend sein, aber
Amen.
Der Alltag darf gern stressfrei und gemütlich sein.
Reden wir ein bisschen über die Songs am neuen Album. Gibt es einen, der euch irgendwie besonders viel, ich sage mal, bedeutet oder einer, der für euch wirklich wichtig ist? Oder wichtiger als die anderen, sagen wir so?
Vermutlich, also für mich gesprochen, ist es wahrscheinlich Bock auf Stress, weil der schon länger existiert und er generell schon mal seit langem den Albumtitel geebnet hat. Da war man sich dann relativ schnell sicher, okay, das ist der Albumtitel. Und an dem haben wir auch, glaube ich, sehr viel gefeilt und der Outcome ist für mich sehr positiv. Ja.
Voll. Also ich würde jetzt keinen Song irgendwie hervorheben, dass man mehr wert ist, ja. Weiß ich nicht.
Aber du kannst Songs nennen, die da weniger wert sind.
Gibt es einen roten Faden beim neuen Album? Oder eine Geschichte, die ihr erzählen wollt?
Also es ist, einen roten Faden gibt schon, wenn man sich das Album durchhört. Also natürlich die Tracklist zu definieren, das ist immer einer der schwierigsten Punkte, aber man fängt natürlich mit die Kracher an, weil aus dem Schluss hören nur ganz wenige Personen.
No.
Aber es hat schon mit den Songtiteln gibt es auf jeden Fall einen roten Faden. Da kann man vielleicht ein bisschen was reininterpretieren. Also es fängt mit Spannung an, dann wird es ein bisschen gemütlicher, um am Schluss der letzte Song Showtime nochmal gezeigt wird, worum es bei uns eigentlich geht. So.
Der krönende Abschluss.
Also schon eine Achterbahn der Gefühle, finde ich, weil letztens, wie ich es gehört habe, das Album, da war ich dann super aggressiv, dann einmal bei der Hälfte oder so vom Album und es geht dann eh gut aus, zum Glück.
Ja, es geht sehr, sehr geschmeidig aus für alle Beteiligten.
Ja.
Worum geht es in euren Songs?
Wow.
Liebe und Hoffnung.
Harmonie.
Bock auf Stress.
Genau, Bock auf Stress. Eben zu diesem Thema Bock auf Stress, es gibt ja positiven und negativen Stress.
Ja.
Genau.
Und Stress und die Stress.
Richtig.
Psychologieunterricht, 7. Klasse.
Der positive Stress ist auf jeden Fall, was wir machen wollen, ist halt einfach unterwegs sein, Live-Konzerte spielen. Das kann stressig sein, aber am Ende des Tages muss einfach die Show passen und dem Publikum muss taugen und Stress aufbauen und Stress ablassen. That's it. Und das ist vielleicht ein bisschen so der Grundtenor vom ganzen Album. Also eben um auf dieses Wort wütend zurückzukommen. Es ist wütend, aber es geht ganz gut aus.
Habt ihr einen Lieblingssong vom neuen Album?
Eine Top 3 habe ich, aber Party zum Beispiel.
Finde ich auch cool.
Finde ich, genau. Sticht ein bisschen heraus.
Ich glaube auch Party. Party oder Bock auf Stress. Aber Party wird, glaube ich, live ganz spannend. Da schauen wir mal, weil es halt einfach diese Techno-Komponente hat und das wird witzig zuzuschauen.
Mal was Neues. Party finde ich auch geil. Besonders diesen, ja, ich meine, im Prinzip geht es ja um diesen Konflikt unter Anführungszeichen zwischen daheimbleiben, schön und fortgehen, Party machen. Was macht ihr lieber? Bleibt ihr lieber daheim, gemütlich oder geht ihr lieber fort?
Wenn wir das wüssten, würde es den Song nicht über diese Zerrissenheit nicht geben. Mal so, mal so. Also da sind wir wieder, ja, aber ich glaube, jeder kennt es. Also du hast ja auch die Message des Songs erkannt, ganz gut. Zu Hause saufen ist auch geil.
Hexpoiler, die Party-Tiger. Hört ihr, ich mein, blöde Frage, aber wenn ihr zum Beispiel mit Freunden beieinander sitzt oder vielleicht zu zweit, wenn ihr irgendwo einfach chillig, irgendwo was trinkt, Musik hört, hört ihr dann eure eigene Musik?
Na,
mega nervig.
Nein.
Total unangenehm.
Ja.
Kann mich selber nicht hören. Also allein horche ich schon ab und zu.
Ja.
Also generell, wenn man halt das Album auch dann abmischen muss und so, man horcht es ja irgendwie 4 Millionen Mal. Und dann gibt es schon so Phasen, jetzt habe ich wieder doch, erwische ich mich selbst, wie ich mich selbst höre. Und dann taugt es mir und manchmal taugt es mir nicht. Und wenn es einem nimmer taugt, dann muss man kurz einmal ruhen lassen.
Ja. Aber eher aus Analysezwecken und nicht für den Spaß.
Genau. Aber wenn so Runden beieinander hucken und dann extra Hexboiler auflegen oder so, denken sie, Alter, come on, es gibt Millionen von Bands, die jetzt liegen. Es sei denn, es gibt schon Situationen, wo ich Freunden so neue Sachen zeige. Aber das möchte ich irgendwie so. Und ich weiß, dass die Person da auch positiv auf uns eingestimmt ist, aber so in großer Runde eher nicht. Please don't.
Habt ihr schon mal von Freunden so ein negatives Feedback bekommen?
Ja, und es schmerzt.
Cool.
Ja, sicher.
Also die trauen sich das so.
und teilweise ist ja auch von MusikerInnen und Musikerfreunden so, wenn man Snare-Schläge verbotzt oder so und
die hören das.
Mhm, das klingt aber am Album anders. Mhm. Sie sagen es zwar nicht, aber ich sehe sie genau so.
Oh Gott.
Gerade wenn wir live spielen. Also ich habe eigentlich alle im Blick und wenn da irgendwie abschätzige Blicke fallen, ich sehe das.
Abschätzige Blicke.
Ich weiß, dass ich gerade einen Snare-Schlag verkackt habe, aber ja, du musst mir es nicht so spielen lassen.
Ati, also angenommen, du siehst was im Publikum, hypothetisch, hat es dann einen Einfluss drauf, wie du auf der Bühne weiter performst?
Ja.
Schon?
Ja, definitiv. Also geht es den Leuten gut, geht es mir auch gut? Ist den Leuten fad, spüre ich nur wütender. Also
noch
es
lauter.
Muss irgendwie muss da was von der Bühne kommen, damit man die Leute irgendwie catcht. Aber es ist schon die größten Momente für mich so sein, also wenn die Leute sichtlich Spaß haben. Also das sieht man ja dann wirklich auch von der Bühne und motiviert einen und es fällt so irgendwie die ganze Nervosität und so weg.
Mhm.
So, man merkt halt dann, okay, heute läuft's. Heute ist cool, ja.
Ja, voll. Und wenn es solche Momente gibt, wo es nicht funktioniert, dann tut man alles Mögliche, dass funktionierend wird. Voll. Und ja, haben wir schon verschiedene Taktiken gehabt. Also
und zwar?
Eben wütend sein oder jetzt spüre ich den Song so gut wie noch nie.
Zu Fleiß.
Zu Fleiß, ja.
Seid ihr Perfektionisten?
Eher nicht.
Den muss man, glaube ich, früher oder später mal ablegen. Gerade wenn man irgendwas mit Kunst macht, sei es Musik oder komplett. Weil es gibt keine perfekte Show. Also gibt es vielleicht schon für viele. Also wir sind da schon sehr selbstkritischer oft einmal. Aber Perfektionisten sind wir dadurch nicht. Man legt es ein bisschen ab. Also es ist zu 100% funktionieren am Abend XY, wo man vielleicht auf Tour ist, am siebten Tag schon. Es passieren Kleinigkeiten, seien es technische Probleme oder man ist selber nicht so fit. Da darf man gar nicht so hart ins Gericht gehen mit einem selbst.
Ein bisschen selbstkritisch sein ist auch
ja
auch gesund.
Genau.
Gehört dazu.
Ja.
Ihr habt ja heuer auch erst ein Live-Album rausgebracht. Und zwar vom Hackmeckfest 2024. Wie ist das für euch, ein Live-Album rauszubringen? Ist man dann noch kritischer, weil man eben keine 20 Versuche hatte, zum Beispiel irgendwas einzuspielen?
Ich glaube, da geht man schon in einen Kompromiss ein, weil man weiß, es ist sowieso auch nicht perfekt. Sind wir wieder da. Vorher, wir haben es dann im Nachhinein dann abgemischt und so und dann fallen halt schon Sachen auf, aber ja, live ist live.
Life is life.
Genau. Und es ist halt einfach so ein extra Gutsi. Also es markiert ja irgendwie zwei sehr coole Konzerte, einmal in Wien und einmal in Dorf A, wo ich herkomme. das waren zwar sehr coole Konzerte und der Plan von einem Live-Album wäre ja gar nicht gegeben gewesen. Also ich glaube, da wären wir viel zu nervös gewesen, wenn wir gesagt hätten, oh, das wird jetzt alles aufgenommen.
Ach so, das heißt,
das ist posthum dann entstanden, weil wir sich gedacht haben, hey, das ist irgendwie ein ganz cooles Zeitdokument und markiert gerade so ein bisschen die Hometown-Shows A und B. Und dann haben wir gesagt, hey, vielleicht einmal das auf Vinyl rausbringen, in kleiner Stückzahl, da ein bisschen was zurückgeben. Und es ist halt ein nettes Gutzi. Ja.
Wie ist das? Meldet ihr euch dann bei den Veranstaltern und sagt, ja, wir wollen das Konzert XY als...
Nein, das war so, also wir haben den Techniker mit, liebe Grüße an den Ivo.
Hallo Ivo.
Und der nimmt seine eigenen Mikros und sein eigenes Mischpult mit und... hat da eigentlich ungefragt mitgeschnitten.
Okay,
und
das habt ihr gar nicht
genau,
gewusst.
Und dieses Material haben wir dann irgendwie verwendet, ja. Mhm. Also vielleicht haben wir es gewusst, aber nicht mit der Prämisse, das irgendwie auf Platte dann rauszubringen.
War das Konzert, wo ihr noch am ersten gesagt hättet, das wollen wir live rausbringen, oder wäre euch ein anderes Konzert lieber gewesen?
Schwierig zu sagen, also wir haben die zwei Shows eben mitgeschnitten und die sind es dann auch geworden. Ja,
also ich glaube, es gibt schon so perfekte, also was man sich eingespeichert hat, perfekte Konzerte, fast perfekte Konzerte von früher, aber ich glaube, wenn man die horcht im Nachhinein, dann ist der genau diese Blase auch zerplatzt.
Okay. Aber vielleicht ist es deswegen so perfekt. Ja. Wie hört ihr euch persönlich lieber? Als Live-Version? Oder?
Album, definitiv Album. Schon? Ja, sicher, da haben wir nämlich 50 Mal vorher probiert, bis das so klingt, dass uns beiden gefällt. Ja.
Also diese Vision, sie selber mal live zu sehen, ja, das geht sich halt nicht aus.
Gerade so nicht.
Ja. Drum Studio. Also Studioalbum.
Ihr habt drei Singles vom neuen Album schon draußen. Party, Bock auf Stress und Plenum. Warum ausgerechnet die Nummern?
Weil sie relativ unterschiedlich sind. Also wir haben ja mit Plenum gestartet. Da war ja die Idee, also einfach 3 Minuten D-Beat ohne Pause. Starten wir mit dem einmal rein als erste Single, so als Statement, hallo, wir sind zurück.
Was ist D-Beat?
Der Motorhead-Beat.
Mhm. Okay.
Genau. Ist ein eigenes Genre sogar. Und Schlagzeug-Beat. Dann kam irgendwie Bock auf Stress. Gut. Man muss den Albumtitel dann auch irgendwann einmal revealen. Und Party, weil es halt wiederum der komischste ist. Sagen wir mal so.
Entscheidet das gemeinsam, welche Nummern schon?
Doch. Aber das hat man da eh schon im Gefühl, welche Songs wahrscheinlich vielleicht sogar am besten ankommen oder irgendwie am einfachsten sind zu verstehen.
Mhm. Also harmonischer.
Ja, Wahnsinn, gell? So zu harmonisch.
Ja, mit dem Bier, es ist mir zu harmonisch.
Konzerte. Ihr habt es vorhin schon angesprochen, Album-Release-Show, 12.12. in der Arena in Wien. Wie groß ist da jetzt schon die Nervosität?
Ja, schon, natürlich schon ein bisschen, ja, weil wir stellen das neue Album vor und schauen, wie unsere Fans damit umgehen, aber wir proben, damit die Nervosität gleichzeitig weniger wird. Voll.
Ja, Nervosität ist da und ich glaube, das ist auch normal. Also wir haben halt an dem Album schon irgendwie das letzte Jahr sehr intensiv dran gearbeitet und jetzt kommen halt diese ganzen eher Presse- und Promo-Geschichten. Also haben wir heute bemerkt, beide auch ein bisschen müde, aber so, weil das irgendwie jetzt alles am Fertigwerden ist und so irgendwie die ganze Arbeit fällt ab und nächste Woche kommt es wirklich raus. So dieser Stress lässt eigentlich nach, obwohl dann eben am 12.12. in der Arena der Stress wieder vorher schießt.
Woran muss man alles denken, wenn man sagt, okay gut, wir releasen jetzt ein Album?
Es ist schon zeitlich sehr vorgegeben, wann müssen wir die fertigen Nummern abgeben, damit die Platte fertig presst wird zum Beispiel oder alles in die Streaming-Plattformen landet und so. Also das ist einmal ein großer Faktor, zeitlicher Faktor, wenn man was released. Ja, und zum Beispiel Artwork und das vergisst man dann eigentlich so. Man will sich auf die Musik, nur auf die Musik konzentrieren und Jetzt geht sie leider nicht aus.
Ja, und wir haben für 2026 schon eine Tour gebucht in Deutschland. Da haben wir noch nicht einmal ein Album gehabt. Also man muss mittlerweile so weit voraus sein.
Also
Clubshows buchen irgendwie fast 12 bis 18 Monate vorher schon ungefähr wissen. Da muss man Artworks haben, dann macht man Videos, dann müssen eben die Singles so im 4-Wochen-Takt rauskommen. Dann geht da so ein bisschen eine Social-Media-Kampagne los und so weiter und so fort. Dann müssen wir halt Merchandise machen, Proben auf alle Fälle. Ein paar Termine halt einfach sind zum Einhalten. Also wir haben im Jänner 2025 mit dem Label besprochen, wir bringen es im Dezember raus.
Okay. Und also daran ist dann auch nichts mehr zu rütteln?
Daran ist dann auch nichts mehr zu rütteln, weil das Label natürlich auch andere Releases hat, die es einzuhalten gilt. Also man kann da nicht einfach reingrätschen. Und eben, ich glaube, eine Vinylproduktion dauert 3 Monate oder 4 Monate, weil da natürlich dieser Markt da sehr boomt und vielleicht sogar presswerktechnisch überlastet ist. Und wir haben dann im März begonnen, Studiowoche 1. Ich glaube, im Mai war dann Studiowoche 2. Abgeben haben wir im Juli und wir haben eigentlich das fertige digitale Produkt, aber können es erst im Dezember releasen. Also da es gibt so Vorlaufzeiten. Also das dehnt sich dann schon mal aus bis zu 12 Monate. Kann man natürlich irgendwie kürzer auch. Ja, zwischen Date mit dem Label, wenn wir es rausbringen, sind es 12 Monate oder 11, mehr oder weniger.
Vorher und dann passt, wir müssen am Juli abgeben und es gibt noch keine Songs. Also es gibt schon Songs natürlich, aber genau. Das war dann ein bisschen ein Druck auch für uns, was uns ganz gut da hat, die Songs dann wirklich fertig zu machen. Ja.
Da kriegst du wirklich Bock auf Stress, gell?
Ja, genau, das ist ja dieser Stress, auf den wir scheinbar Bock haben. Und jetzt lass da gerade ein bisschen nach, jetzt sind wir schon ein bisschen in Herbststimmung.
Wie ist denn das? Seid ihr schon nervös, was den Release Day angeht? Feiert ihr das groß oder?
Wir telefonieren wahrscheinlich.
Ja, wir telefonieren. Genau, wünschen wir uns in die WhatsApp-Gruppe Happy Release Day.
Gebt's mir irgendwas, damit ich arbeiten kann.
Dann gehen wir schlafen, nett essen. Sicher ist man nervös. Also man ist ja nervös auf die Resonanz. Also man will ja nicht, dass die eigene Musik, die eigene Kunst irgendwie verrissen wird von Menschen, die man nicht einmal persönlich kennt oder so. Es steckt viel Arbeit drin und vor allem auch Liebe und Herzblut, das kann man schon so sagen. Und je besser das ankommt, umso eher freut uns das. Also es ist ja ein Teil von uns, der da irgendwie released wird oder losgelassen wird.
Also natürlich schwingt ein bisschen Nervosität mit.
Ja. Okay. Genau, unterbewusst wahrscheinlich, aber ich habe schon jetzt 1-2 schlaflosere Nächte gehabt. Da merke ich dann schon, jetzt geht es schon bald los. Aber alles gut.
Ist man doch bei der Release-Show nervöser als bei anderen Konzerten, wenn die Leute das erste Mal das neue Album hören?
Würde ich nicht sagen. Was ich
glaube, das kommt dann am Freitag drauf an. Ja.
Also,
es werden denkerische Blicke ausgetauscht.
Ja, also ich sage mal so, man ist super gut vorbereitet.
Bei den Daheim-Shows ist man ein bisschen nervöser, weil man halt viel mehr Leute im Publikum kennt. Das heißt,
ja, weil die Leute die Texte verstehen. Ne?
Ja, genau. Und es kann ja unterschiedlich sein. Aber weil die Daheim-Shows, da geht es halt dann im Publikum auch immer sehr ab. Das heißt, man hat diese glücklichen Gesichter, die man braucht auf der Bühne, um selbst glücklich zu sein. So eine Mischung. Aber wir spielen halt ganz, ganz viele neue Songs, die wir vorher noch nie live gespielt haben. Das wird den Druck oder die Nervosität ein bisschen steigern. Ja, zumindest bei mir.
Seid ihr nervöser, wenn Freunde im Publikum sitzen? Also stehen oder
schon? Definitiv, ja.
Ja. Wenn man niemanden kennt, ist easy. Ist ein Klacks. Auf die Bühne, fertig, los.
Voll.
Da hat man nichts
zu verlieren. Je weiter, dass man weg ist, so da kennt dann keiner, da kann man einen Kasperl überreißen.
Ja, und es kommt ja auch Komponente dazu. Ich meine, die ganzen Freundinnen und Bekannte kommen ja extra aufs Konzert, um die zu sehen und die wollen ja dann auch immer ein bisschen ein Stück von dir haben. Das heißt, mit dieses Quatschen vorher, Quatschen nachher. Dann fragst du 1000 Mal, und? Bist du nervös? Und also, ja, Alter, wenn du 1000 Mal fragst, natürlich bin ich nervös. aber die Daheim-Shows machen schon halt sehr viel Spaß. Also vielleicht Backstage, nervös, dann wird man gefeiert, so ein bisschen. Und dann ist das wieder weg.
Ihr habt ja abgesehen von der Release-Show kurz danach noch Konzerte. 13. Dezember, also einen Tag nach der Arena, in Salzburg im Rockhaus, dann am 19.12. in Villach, am 20.12. in Linz, danach Konzerte in Deutschland. Von den Österreich-Shows jetzt betrachtet, auf welches Konzert freut ihr euch am meisten?
Wien und Linz wird brutal, glaube ich.
Genau. Voll.
Linz ist ja mittlerweile unsere Heimatstadt und Capo ist berühmt-berüchtigt für wilde Konzerte.
Oh Gott, das will ich.
Und das kurz vor Weihnachten, da ist die Stimmung bei den meisten auch schon sehr am Kochen, sagen wir mal so. Also die beiden werden wütend. Genau, das wird ganz gut. Also ich freue mich auf die anderen auch, aber so vom Pegel weiß man schon, Linz wird arg.
Das wäre geil, so ein Heck-Spoiler-Cover von Last Christmas oder so.
Danke für die Idee. Schauen wir mal.
Idee wert?
Aber der hat ja schon genug Tantiemen, nicht, dass man da auch noch abdrucken wird.
Ich habe gelesen, seit 2016 über 200 Live-Auftritte gehabt. Bist du narrisch? Was war euer Highlight?
Da waren ein paar Highlights, dann sicher ein paar Highlights. Es waren ein paar Tour, also lange Touren, also zweiwöchige Touren. Das war irgendwie ein Highlight. Oder es
die auf waren jeden mega Fall anstrengend, das ist überhaupt kein Highlight.
Es ist auf jeden Fall hängen geblieben, weil es, genau, man kommt aus seiner Komfortzone heraus und so. Und es ist schon prägend gewesen, ja. Da hat es große Festivalbühnen gegeben, was mega cool waren. Voll. Oder einmal am Rock im Dorf, an das erinnert mich noch gerne, was auch in der Nähe von Dorf A und B ist. Und haben alle den Text kennen und da war ein ganzes Festival, hat gefühlt den Text mitgesungen. Das war schon sehr speziell.
Sehr geil.
Voll. Oder auch wenn man irgendwo in der Nähe von Erfurt war mal ein Festival, da hat uns keiner kennt und die haben uns so gefeiert. Das war auf so einem Stoner-Festival und wir spielen dann um 1 in der Früh oder so und da ist richtig abgegangen. Das
Stone von The Underground war das. Genau, da war man so dieser, es gibt ja den Headliner und den Deadliner, wie man so schön sagt. Der Deadliner spielt immer als letztes und putzt da irgendwie das Festival zusammen. Aber wir haben das Glück gehabt, dass wirklich fast alle irgendwie blieben sind und wir haben dann eben in so einem riesigen Bierzelt um 1 in der Früh vor 600 Personen gespielt und das war der letzte Festivaltag und die haben nochmal alles gegeben. Also wir werden ja dann schon gerne, zumindest in Deutschland, an solche Slots immer platziert, um da jetzt nochmal irgendwie Wirbel aufzustauben oder so.
Das ganz grande gut Finale.
Richtig, ja.
Aber von dieser Art hat es schon ein paar Highlights gegeben, ja. Für,
Ihr habt unter anderem in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Italien, England, Osteuropa gespielt. Wie funktioniert das als Band? Ich meine, ihr singt ja nicht nur auf Deutsch, ihr singt auf Österreichisch. Wie funktioniert das? Versteht euch irgendwer oder kennen die Leute trotzdem irgendwie die Texte? Wie ist das?
Also in Österreich versteht uns natürlich jeder. Wir hatten am Anfang auch das Gefühl, okay, das wird in Deutschland wahrscheinlich nicht funktionieren. Dem ist nicht so. Witzigerweise direkt nach Wien und Linz an Fanbase ist Berlin.
Nein!
Ja, die finden das alle super toll und sympathisch und exotisch und die Österreicher exotisch kommen. Ja. Die finden das irgendwie spannend. Also die sind vielleicht ein bisschen offener für das ganze österreichische Gehabe. Also wir haben ja nicht diesen klassischen, krantigen Wiener Schmäh, sondern eher so die oberösterreichischen lieben Bauernbuben vielleicht. Und an der Sprache liegt es nicht. Also man kann ja irgendwie französische Dinge cool finden, französischen Hip-Hop oder so, verstehe ich kein Wort, aber es klingt halt einfach in meinen Ohren ganz cool und sauber. Aber ja, es wird wahrscheinlich Ecken in Österreich und in Deutschland geben, die sagen, mit diesem Dialekt Kack kann ich gar nichts anfangen.
Aber singen die Leute in zum Beispiel Italien oder England die Texte trotzdem mit, weil sie sie auswendig lernen? Oder?
Nein.
Also es ist, okay.
Nein, Italien haben wir nur in Südtirol mittlerweile, also deutschsprachig.
Ja.
Und in England waren wir 2022 mit einer befreundeten Band, die Your Mom. Die sind auch Duo, Bass und Schlagzeug, aber die leben halt in London. Die verstehen natürlich kein Wort. Und dann macht man es halt mit relativ witzig österreichischen Ansagen wieder wett. Genau. Es ist dann oft das Gesamtereignis, was auf der Bühne passiert, als wie jetzt rein textliche Passagen oder so.
Würdet ihr lieber alleine auf Tour gehen oder mit einer anderen Band gemeinsam?
Also eher mit einer anderen Band, nur zusätzlich schon. Ja. Dann gingen wir uns nicht so auf die Nerven. Dann kann man sich ein bisschen auskotzen. Oder man kommt ein bisschen anders herum. Vielleicht, wenn man mit einer größeren Band unterwegs ist, kommt man zu anderen Venue-Größen und so. Das ist schon auch spannend. Voll.
Ja, also es ist beides ganz cool. Also die Gefahr oder der Druck ist alleine ein bisschen größer, weil man ja selber irgendwie die Headliner-Tour oder Headliner-Shows spielt. Da kommt man halt gleich mal in die Venue und sagt, wie viel Vorverkauf oder solche Dinge sind bei so Support-Slot-Geschichten eher nicht gegeben, weil scheißegal, wie viele Leute halt kommen, wir spielen trotzdem so. Also sind wir nicht so gebunden oder der Druck ist geringer.
Es ist auch, wenn man mit einer anderen Band unterwegs sind, die ein anderes Genre spielt zum Beispiel, ist das auch immer sehr spannend, weil neue Personen dann kommen zum Konzert, die mit sowas überhaupt nicht gerechnet haben, was wir machen und so. Und das ist dann der Anklang auch immer ganz, ganz cool irgendwie. So, war mit dem überhaupt nicht gerechnet und habt mich positiv überrascht.
Das ist
so.
Ein Price-Faktor.
Richtig. Ja.
Was hat sich bezogen auf die Konzerte in den letzten Jahren geändert? Gibt es irgendwas, das sich wirklich vehement verändert hat?
Also ich sage mal so, wir haben ja sehr, sehr viele Konzerte gespielt und wir haben ja wirklich, wie hat gestern der liebe Kollege Christoph gesagt, keinen Kurstall auslassen.
Und dem war wirklich so. Das ist doch eh so.
Genau, also wir können von der Festivalbühne bis zum letzten Kurstall irgendwo in Niederösterreich haben wir wirklich alles niedergespielt. Man kann durch diese Erfahrung, die wir da gesammelt haben, zumindest jetzt schon mal sagen, okay, wo rentiert sich was, in Anführungszeichen, wo macht Spielen wirklich Sinn, ohne dass wir uns irgendwie stimmlich, körperlich und psychisch verharzen. Und durch dieses viele Spielen kommen halt auch bessere Angebote rein. Das hat sich für uns natürlich positiv entwickelt, durch diese Spielerei, wo man sagt, okay, da möchte ich nicht mehr so gerne und da möchte ich eher hin. Und jetzt haben wir das geschafft, wo wir eigentlich eher immer hin wollten. Ja.
Okay, und wie lange hat das jetzt gedauert?
187 Konzerte oder 200.
Über 200 Konzerte. Ist das Gefühl, auf der Bühne zu stehen, jetzt immer noch so intensiv wie früher oder entwickelt man da so eine Art Routine?
Man meint, routiniert zu sein vielleicht, aber es ist schon noch immer, also auf einmal kommt wieder ein Schub vor einem Konzert, wo mit dem man nicht rechnet oder so, also ein Nervositätsschub so in die Richtung. Also ich glaube, es ist gleich intensiv wie früher, wie die ersten Konzerte, würde ich auch sagen.
Also Routine ist natürlich dann irgendwann, also jeder hat weiß ungefähr, was er zu tun hat und der Tontechniker weiß, was er zu tun hat. Wir wissen ungefähr, wie das ganze Game läuft, so in die Richtung. Das ist halt schon für mich angenehmer als früher, weil man halt dann nicht so wie in den Anfangstagen da hier auf der Bühne herumpurzelt und überhaupt nicht checkt, um was eigentlich gehört. Routine ist da, aber es gibt so viele Faktoren, die da an reinprasseln. So, ist man fit? Passt die Stimme? Habe ich Energie heute? Taugt mir die Venue? Taugt mir die VeranstalterInnen? Wie ist generell der Vibe und so? Also das kann sich ganz viele Faktoren, da gibt es nie eine Routine, glaube ich. Also das ist so jeder Tag fürs Neue irgendwie alles anders.
Ja, und der Anspruch hat sich auch verändert. Also wir spielen länger. Unsere Shows dauern länger und sind ausgeklügelter. Ja, und wir haben uns schon die letzten Jahre einfach auch immer mehr gesteigert, finde ich. Also auch skillmäßig.
Skillmäßig. was ist euch lieber, wenn ich entscheiden müsste? Die kleineren Konzerte oder die größeren?
Ja, kleine Konzerte ist vor 15 Personen oder vor 1500, da würde ich eher die 1500er Variante nehmen. Aber so Clubs wie so 200-300er Clubs, wenn die mal voll sind, also so wie Arena, kleine Halle, das ist schon sehr fein, weil man halt wirklich ein bisschen den Überblick hat und von vorne bis hinten irgendwie das Publikum steil geht. Das hast du bei so großen Festivalgeschichten nicht. Da gehen Leute aufs Klo, die tanzen da rum und fressen irgendwie Faschingskropfen oder so und schauen sie die im Vorbeigehen an. Also dann eher die kleinere, vollere Variante.
Und wie schafft sie das, nach so vielen Konzerten immer noch wirklich jedes Mal 100% zu geben und wirklich so Vollgas?
Ich muss, geht gar nicht anders. Also das liegt in dieser wie soll ich sagen? Also wir können, glaube ich, gar nicht anders. Jede Bühne ist irgendwie jedes Mal live auftreten, so entweder oder. Mhm. So keine halben Sachen. Und es ist ja irgendwie auf 60 Minuten begrenzt. Also da kann man schon noch sehr viel Energie irgendwie rausholen. Aber man gar nicht mehr hat.
Jede Show muss die beste Show sein.
Ich finde es schon manchmal schwierig. Also generell, wenn man schon zur Venue kommt und merkt, okay, heute bin ich nicht fit. Also wenn es dann auch irgendwie im Dezember, Jänner oder Februar irgendwie so tust, entweder man sitzt im Bus in Jogginghose und da kommt man in die Venue und es ist kalt und man ist vielleicht stimmlich schon angeschlagen oder man hat vielleicht ein bisschen zu viel getrunken am Vortag. Da gibt es schon Faktoren, wo man einfach in dieser Situation nicht sein möchte. Also es ist ja ständig mit sehr vielen Menschen verbunden. Man muss so viel quatschen, man ist nie alleine. Man sitzt im Tourbus, dann kommt man irgendwie ins Doppelzimmer, wenn es cool ist. Oder Einzelzimmer ist natürlich das Beste, weil das die einzige Phase ist, wo man kurz einmal allein ist. Weiß nicht, mit der Freundin telefonieren oder irgendwas halt. Ansonsten ist man halt so geballt irgendwie von Einflüssen, also man ist ständig unter Einfluss von irgendwas. Und da gibt es schon Situationen, wo ich mir denke, so, Alter, heute zahlt es mich überhaupt nicht. Aber dann muss man halt für diese 61 Minuten wiederum alles geben, damit es ihm nachher eh wieder nicht zahlen kann.
Das heißt, ihr kommt so wirklich auch in so einen Modus rein.
Ja.
Du hast gesagt, ihr seid mit dem Bus unterwegs. Wie ist denn das, das wochenlange Leben im Tourbus?
Scheiße.
Kurz zusammengefasst, nächste Frage.
Also wochenlang cool. Durchgehend ist ja nicht bei uns. Also ich glaube, die längste Tour war 10 Tage, aber wir genießen ja keinen Nightliner oder sowas. Also wir haben gestartet mit einem T4 und dann sind es irgendwelche Fort-Transits. Ja, man lebt halt von Jogginghosen, kalten Toiletten auf deutschen Autobahnraststationen. Genau, also es gibt keinen Autogrill, wo man noch nicht waren, glaube
ich. Vorher, also das ist schon stimmungsmäßig sehr unterschiedlich. Dann hat wieder mal einer ein Tief, dann hat wieder mal einer ein Hoch und reißt alle mit und so. Und das ist schon, also man, das möchte nicht missen. Es schweißt schon zusammen auf jeden Fall.
Und wie viele seid ihr da so im Bus?
Zu viert. Ja. Genau, also Technik, ich, Thomas und Booker, beziehungsweise Merger. In der Regel, manchmal eher zu dritt, manchmal jetzt auch zu zweit, wenn halt 4 Personen müssen auch immer Zeit haben. Also es ist ja ein sehr, sehr zeitintensives Hobby, was wir da betreiben zu viert. Im besten Fall zu viert.
Gibt es irgendeine lustige Tour-Bus-Geschichte? Oder Anekdote?
Nein.
Ich erinnere mich nicht.
Dann war es eine gute Tour.
Nein, fällt mir jetzt eigentlich keine ein. Also so richtig die funny Stories, glaube ich, darf man im Radio gar nicht erzählen. Und ansonsten, also man stellt sich das immer ein bisschen spannender vor, als es eigentlich ist. Also es ist... Bandleben besteht aus Busfahren und im Backstage warten, bis auf die tollen 60 Minuten und um dann den eigenen Scheiß wieder selbst wegzuräumen.
Wie ist denn das? Wie lange dauert da so ein Aufbau? Wie lange ist da die Vorbereitung vor Ort bei den Konzerten?
Unterschiedlich, wie die Venue schon vorbereitet ist. Aber eben mittlerweile weiß jeder seinen Handgriff zu tun und wir zu zweit sind da eigentlich ziemlich schnell und es ist ziemlich schnell erledigt, was dann der Soundcheck, da können wieder Probleme auftauchen oder Schwierigkeiten, genau, aber Aufbau ist ziemlich schnell.
Ja, Backstage. Aber so zwischen, natürlich, wenn die Venue sagt, okay, wir sollen um 16 Uhr dort sein, dann ist um 17 Uhr Soundcheck, dann gibt es um 18 Uhr irgendwie Dinner und dann steht man aber trotzdem erst um 23 Uhr auf der Bühne. Abgebaut ist um 1 und im Hotel ist man frühestens um 2, also es ist schon so. Es sind schon viele Stunden halt einfach, die da drauf gehen. Also eine Show dauert irgendwie 24 Stunden, wenn man An- und Abfahrt mit einrechnet.
Na, servus. Und habt ihr davor oder danach irgendein Ritual?
Saufen.
Davor oder danach?
Beides. Nein, stimmt natürlich nicht.
Ja, ja.
Rituale glaube ich nicht. Also vor der Show machen wir einen ganz kurzen Handclap, Handshake. Mhm. Der bleibt auch mystisch.
Habt ihr wirklich so einen ganz besonderen?
Ja, doch. Ja, total also. Besonders. 16 Schläge sind es hintereinander, die man sich merken muss.
Nein, jetzt ernsthaft.
Und im Takt. Also. Und dann merkt man schon, wie zusammengespielt das im Heim ist.
Genau, also Ritual ist bei uns, glaube ich, auch immer dieses Outfit anziehen, also wenn man das als Ritual benennen möchte. Da ist man dann schon meistens super gestresst irgendwie so. Dann gibt es diesen Handshake und dann let's go.
Aber jetzt echt? Habt ihr echt so einen ganz besonderen Handshake?
Mhm.
Darf ich den sehen?
Bitte. Wie denn?
Den gibt es nur im Outfit.
Den gibt es nur im Outfit, genau. Ansonsten würde das ja irgendwie Pech bringen vielleicht, wenn man diesen Handshake ohne vor der Bühne im Outfit macht.
Das will man nicht riskieren.
Nein.
Das Glück, dass ich so wirklich so, okay, ich lasse es.
Aber glaube ich.
Ja, aber glaube ich. Voll glaub ich. Wir haben jetzt eh schon wieder Ende November, Anfang Dezember. Wie würdet ihr das Jahr für euch, was die Band angeht, zusammenfassen? Was ein gutes Jahr, was ein Jahr oder?
Ja, irgendwie.
Gutes Jahr. Also wir haben ein Album geschrieben, wir haben ein Live-Album rausgebracht, haben coole Festivalkonzerte gespielt. Das Jahr ist noch nicht zu Ende und jetzt kommen die Release-Shows, also es war völlig okay. Also, so.
Also auch neu aufgestellt irgendwie und eben voll neue Songs und ist schon ein gutes Jahr. Voll.
Ja, doch.
Und was erwartet ihr euch vom nächsten Jahr?
Ein Live-Album, ein Studio-Album? Nein, keine Ahnung. Nächstes Jahr ist auf jeden Fall Touren angesagt.
Ja, spielen.
Spielen. Zumindest die Shows, die wir wirklich wollen. Das dürfen wir.
Könnt ihr euch das aussuchen?
Also es wird schon abgestimmt, so irgendwie in die Richtung. Also der Booker, der die gemacht hat, natürlich die meiste Arbeit, was das irgendwie anbelangt. Der hat eben auch ganz viel Erfahrung, okay, welche Routen quer durch Deutschland machen halt wirklich Sinn, wo kann ich dort und da Fragen anzapfen und so weiter und so fort. Aber indem wir jetzt einfach viel gespielt haben, wissen wir, wo es für uns Sinn macht und wo nicht.
Der Thomas so, ja, ich wäre gerne in der Allianz Arena.
Ja, genau. Frage auch. Ja, spielen und auf jeden Fall Festivalkonzerte freuen wir uns, weil das ist dann, Festival haben einfach so eine sehr coole Stimmung, zumindest wenn das Wetter schön ist, da passt halt einfach immer alles. Ich freue mich am meisten immer auf Festivals. Mhm. Da funktioniert alles, da ist ein Team dort, die sind alle eingespielt, man sieht andere Bands, das kommt ja auch oft bei so Clubshows nicht vor, wenn man irgendwie spielen muss oder so. Dann hat man ja wenig Zeit, sich andere Bands reinzuziehen, aber so coole Festivals Sommer 2026 her damit.
Ja, und gespannt irgendwie, wie die neuen Songs dann ankommen. Also, es wird live geil und ich hoffe, das wird so angenommen.
Habt ihr jetzt schon irgendwie eine Ahnung, wie es ausschaut mit dem vierten Album?
Puh, Step by Step, bitte. Jetzt einmal den Dezember zu Ende gehen lassen. Entweder viertes Album oder auflösen.
Das oder steht auf.
Best of, so viele gute Songs haben wir nicht gehört. nein, aber Schritt für Schritt. Aber wir sind noch nicht am Ende, sagen wir mal so. Schauen wir, was die nächsten ein, zwei Jahre Touring bringen, ob es jetzt dann noch gefreut und irgendjemand hat dann einmal ein 40er, ich sage nicht wer.
Erwischt.
Es dauert noch lang.
Es dauert noch lang. Und dann muss man sich eh neu sortieren.
Okay, gibt es Songs, die ihr irgendwie noch im Petto habt, die zwar fertig sind, aber noch nicht released wurden?
Absolut nicht.
Na dann dürfen wir uns auf was freuen. Danke, dass ihr da wart.
Danke,
Hexweiler war das.
Danke sehr.
Ja, das war sie. Die aktuelle Folge Wieso, Weshalb Album. Heute mit Hexweiler und ihrem brandneuen Album. Bock auf Stress.